Frohe Ostern! Was für ein Tag für Ostern, oder? Das ist so schön da draußen, die Sonne scheint, das Licht, es ist hell, ja, und das ist Ostern. Das Licht ist in die Dunkelheit gekommen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ich da so jetzt rausgucke, also schöner hätte es nicht sein können jetzt heute für unser Ostern, das Ostern, das wir gemeinsam feiern. Warum ist dieses Ostern so wichtig? Ich habe gesagt, das Licht der Welt ist in die Welt gekommen, weil die Welt an sich dunkel ist. Was ist unser Problem? Der Friedemann hat schon gesagt, was heißt Problem? Also wir haben einen großen Gott. Dieser große Gott sagt uns, ich bin ein gerechter Gott. Also Eltern, die gerecht sein wollen, die müssen auch das halten, was sie sagen. Und ein gerechter Gott, der sagt, also wenn du Sünde tust, musst du bestraft werden. Und nur wenn du keine Sünde hast, dann ist okay. Und im Prinzip, das, was der Friedemann gesagt hat, was uns verheißen ist, ist denen verheißen, die keine Sünde haben. Also der gerechte Gott, der kann gar nicht anders. Wir alle werden vor unserem Richter stehen. Was wären wir ohne Ostern? Stellt euch vor, ohne Ostern müssten wir vor dem Herrn stehen. Und dein Leben läuft ab. Und dann sagst du, ach, das war doch nur eine Notlüge. Ja, war es eine Lüge oder war es keine Lüge? Gibt es Notlügen? Auch eine Notlüge ist eine Lüge. Das heißt, egal was es war, das falsche Wort, das böse Wort oder ich weiß nicht. Schaut in eure Herz und guckt da mal rein, wie es da drin aussieht. Je tiefer ihr schaut, umso mehr werdet ihr merken, das ist schlimm. Wir hätten keine Chance. Wir hätten keine Chance. Wir würden nicht unsere Ewigkeit im Licht beim Vater mit Jesus in den wunderbaren Wohnungen mit dem wunderbaren neuen Leib erleben können. Das ist so wichtig. Ostern ist deshalb so wichtig, weil ohne Ostern hätte der Plan Gottes wäre der Plan Gottes nicht gegangen. Warum? Das hat mit unserer Sünde zu tun. Gott sagt, es muss ein Opfer geben, sonst bleibt die Sünde. Es muss ein Opfer geben. Das haben die Juden versucht und haben Täubchen und Lämmchen und was weiß ich was versucht, den Wohlgeruch vor dem Herrn aufsteigen zu lassen. Ja, aber am Ende, es braucht ein perfektes Opfer. Und das perfekte Opfer ist Gott selbst in Jesus Christus. Es gibt kein größeres Opfer, als der Richter ist, sich selbst hingibt. Ja, für meine, für deine, für unsere, für die Sünden der Welt. Und deshalb ist Ostern so wichtig. Was ist denn da wirklich passiert? Es ist etwas passiert, was vorher nicht passiert ist, was nachher nicht passiert ist, was einfach das kann niemand, der nicht allmächtig ist. Was passiert ist, ist, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist und 3 Tage im Grab war und auferstanden ist. Also es gibt viele Religionsgründer und alle möglichen Leute glauben an dies und das und jenes. Keiner von denen hat den Tod besiegt. Keiner. Warum ist das wichtig für uns? Das ist wichtig, weil wir ja so kleingläubig sind. Wir wollen ja auch so ein bisschen Hilfe beim Dranglauben. Und das sehen wir in Jesus, dass tatsächlich Jesus tatsächlich gestorben. Sie haben ihn geschlagen, er hing am Kreuz, dann die Lanze in die Seite, sodass es rausgeflossen ist. Der war echt tot. Und er war im Grab. Und er ist auferstanden. Und das haben Hunderte von Menschen gesehen. Die Bibel bezeugt es. Außerbiblische Geschichtsschreiber bezeugen es. Man hat diesen Jesus danach gesehen. Er ist auferstanden. Deshalb rufen wir uns das zu. Es ist unglaublich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das Licht ist in die Welt gekommen. Und in der Welt ist es finster. Ich habe eine neuere Umfrage gelesen, an dieser Auferstehung glauben nicht mal die Hälfte unserer Deutschen. Nicht mal die Hälfte glaubt, dass das wahr ist. Ich weiß gar nicht, wie viele überhaupt noch glauben, dass es wahr ist, was in diesem Buch steht. Was ist los in Ostern? Feiertage, super. Was habe ich gehört? Die Autobahnen alle verstopft. Was machen die Menschen in dieser Zeit, wo wir uns an diese tolle Sache erinnern sollen? Klasse, endlich mal Urlaub, kein Corona, jetzt kann ich mal wieder was weiß ich wohin fahren und etwas machen. Was für ein Drama! Hier geht es um alles. Es geht um alles. Was sagt die Bibel? Unser Leben, das ist doch ein Hauch. Meine Ewigkeit kann sich kein Mensch vorstellen. Aber das ist ziemlich lang. Und das ist doch entscheidend, wo ich diese Ewigkeit verbringe. Das ist doch wichtig. Wir waren in der Karwoche. Das ist eine Woche, wo wir uns darauf einstimmen haben sollten, auf dieses tolle Ostern. Warum? Weil wenn man mitgeht in dieser Karwoche, was Jesus erlebt hat, umso mehr begreift man dieses Herrliche, diese Liebe Gottes zu uns, ja, die da ist. Also ein bisschen traurig. Deutschland platzt voll Schokolade und Eiern und irgendwas. Alles okay, solange der Kern da ist. Hat kein Mensch was dagegen, wenn er Schokolade isst. Aber der Kern, worum es geht, das ist doch nicht Kommerz. Ich habe selber zum Glück nicht gesehen. Ich war ein bisschen entsetzt. Ich habe gehört, dass es im Fernsehen Thomas Gottschalk die Passion mit irgendwelchen Schlagersängern und weltlichen Texten in einer Fernsehshow, in einer Außenwette dargestellt hat. Finsternis ist in der Welt. Ja, die Welt braucht diese Botschaft. Und deshalb braucht die Welt auch uns, dass wir was anderes vorleben, dass wir was anderes sagen. Und da muss man nicht zum Fernsehen und da muss nicht der Thomas Gottschalk uns etwas erklären, sondern wir müssen in dieses Wort gehen. Warum ist es so wichtig, in dieses Wort zu gehen? Dieses Wort ist von Gottes Geist inspiriert. Diese Schreiber wurden durch Gottes Geist geführt. Und wenn du tiefer glauben willst und es tiefer verstehen willst, dann geht das nur durch dieses Wort. Das ist der einzige Weg, weil nur dadurch der Geist Gottes in dir wirkt. Sonst wirkt er nicht. In keiner Fernsehshow, in keiner was weiß ich Diskussion, da wirkt er nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Wort im Zentrum steht. Und wer wissen will, was passiert ist zu Ostern, alle Evangelisten berichten das. Überall wird es. Ich lese es uns einfach jetzt aus dem Lukas. Ich mag Lukas, der war Arzt, der hat sehr präzise Dinge geschrieben. Lukas 24, ich lese die Verse 1 bis 12. Aber an der Sabbat einem sehr frühe kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das denke ich oft. Die ganze Welt ist auf der Suche und sucht bei den Toten und sucht in der Finsternis. Und es ist ein großes Drama, dass es so ist, dass diese Verführung so groß ist. Warum ist die Verführung so groß? Weil es einen Verführer gibt. Wir gucken natürlich gern zum Licht, wir gucken dahin. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch das Dunkle. Es gibt Satan. Es gibt den Verführer. Und deshalb ist es ja, eine wichtige Sache, mehr Licht in die Welt zu bringen. Aber was passiert hier? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Engel berichten es. Gedenkt daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Er muss. Nicht mal ihm, dem Sohn Gottes, ist es leicht gefallen. Im Garten Gethsemane hat er gerungen. Aber er muss. Es musste Ostern geben. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grab und verkündigten das allen, den Elfen und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und andere mit ihnen, die solches den Aposteln sagen. Eine Lanze für die Frauen. Guck mal, eine ganze Latte von Frauen. Das darf man nicht vergessen. Frauen haben auch eine Rolle gespielt. Frauen waren auch unter den Jüngern. Die sind mitgezogen mit Jesus. Das ist so natürlich sehr, wenn hier ihr Brüder gesagt wird, das sind die Frauen immer mitgemeint. Natürlich. Und es deuchte sie ihre Worte eben, es wären Märlein und glaubten ihnen nicht. Okay, das hört sich zu fantastisch an. Sie konnten es nicht glauben. Petrus aber stund auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah die leinernen Tücher allein liegen, ging davon und es nahm ihn Wunder, wie es zuginge. Also, das ist Ostern. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er lebt. Und das ist genau der Punkt. Er ist der Beweis, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Kein anderer. Es wird untersucht ohne Ende, Kübler, Ross und was weiß ich was. Und ständig hört man davon, dass man versucht, Nahtod und es ist alles hell. Und man versucht es zu verstehen. Keiner außer Jesus. Außer Jesus. Wem wollen wir glauben? Wem wollen wir nachfolgen? Auf wen wollen wir unsere Hoffnung setzen als auf den, der es bewiesen hat? Der es uns gezeigt hat, dass er den Tod besiegt hat, dass es eine Auferstehung gibt. Das ist ja ein Beispiel, ein Zeichen für uns, dass auch wir die Gewissheit haben, dass wir auferstehen werden, dass es ein ewiges Leben für uns gibt. Und natürlich das Allerwichtigste, natürlich geht das Ganze nur durch die Vergebung unserer Sünden, durch das Opfer, das Jesus für uns getan hat. Also ich habe schon gesagt, es wurde bezeugt. Wir lesen jetzt einfach mal weiter. Es gibt jetzt den Bericht dieser Emmaus-Jünger, was denen da passiert ist. Also Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei aus ihnen gingen an demselbigen Tage in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldwegs weg. Des Name heißt Emmaus. Das war so eine Tagesreise. Also das waren also Jünger, nicht die 12, aber Jünger. Und die sind hier unterwegs nach Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Logischerweise, kann man sich vorstellen, was da los war unter den Jüngern. Ihr Jesus, den haben sie gefangen genommen, geschlagen, gekreuzigt. Also logischerweise hat es sie aufgewühlt und sie haben darüber geredet. Und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Und seid traurig. Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, also bist der Einzige, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, welches? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten überantworteten haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Das war ja die Riesenhoffnung der Juden, dass ein mächtiger Feldherr kommt, dass Gott einen schickt, der sie befreit von den Römern, weil sie ja unter den Römern gelitten haben. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der unseren. Erschreckt haben die mit der Botschaft. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grab und fanden also, wie die Weiber sagen, aber ihn fanden sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben allem, was die Propheten geredet haben, musste nicht Jesus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Und er fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er fürder gehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg, als er uns die Schrift öffnete. Und sie stunden auf, zu derselbigen Stunden, kehrten wieder gen Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, an dem, da er das Brot brach. Wunderbar. Eine wunderbare Geschichte von zwei Jüngern, die auf dem Weg waren und Jesus begegnet sind. Da sind sie gelaufen, eigentlich fix und fertig, von dem, was da war. Das muss man sich vorstellen, die haben 3 Jahre zusammen mit Jesus die Predigt, alles mitgekriegt. Ja, und jetzt ist er weg. Der auferstandene Jesus begegnet ihnen, er ist da. Und diese Geschichte, die gefällt mir so gut. Obwohl sie so fertig sind, ja, da ist plötzlich Jesus da, er ist da. Auch wenn sie ihn nicht bemerken. Das geht uns ja so in der Unrast unseres Alltags, ja, dass wir nicht bemerken. Aber die Geschichte gefällt mir, weil sie uns zeigt, dass auch wenn wir es nicht bemerken, Jesus da ist. Jesus, der drängt sich ja nicht auf. Aber er geht mit. Er geht mit. Ist mit ihnen mitgegangen. Er ist da. Jesus geht mit. Ja, er geht vielleicht besonders mit denen, die nicht weiter wissen. Mit denen, die ja alles hinwerfen wollen. Aber das Interessante ist, er drängt sich nicht auf. Er ist da. Jesus ist unterwegs mit dir. Mit ihnen. Und vielleicht ist er gerade da in deiner Nähe, ja, wo du es nicht weißt oder nicht bemerkt, weil er sich nicht aufdrängt. Also sorgt er dafür so unsichtbar, dass die beiden Jünger, ja, dass sie anfangen nachzudenken, ihre Gedanken sortieren. Sie haben miteinander ihre Not geteilt, sie haben über ihre Zweifel geredet. Und da habe ich dann auch gedacht, das wird auch wenig geübt unter uns. Das ist doch das Wichtigste. Wir sollen daran erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Wir sollen miteinander, aber das fällt so schwer. Da höre ich dann hinterher, welche Riesennot, aber gesagt hat er nichts. Gesagt hat er nichts. Ich finde es, ja, das ist schön hier, dass man hier sieht, ja, und als Jesus sie dann fragt, was grübelt ihr denn nach, worüber redet ihr, was diskutiert ihr? Ja, also das ist wichtig. Jesus fordert dazu auf, sich auseinanderzusetzen mit den Dingen. Er fordert sie auf, darüber nachzudenken und es auch auszusprechen. Jesus will, dass Menschen ihre Nöte, ihre Zweifel vor ihn bringen, vor Gott bringen. Die Bibel steckt voller Aufforderung des Gebets. Es soll ein Leben des Gebets leben. Jetzt ganz ehrlich, wem gelingt das? Das ist eine wichtige Aufforderung. Also die ganze Alte Testament und vor allem die Psalmen sind durchzogen davon, dass wir einen Gott haben, der hört. Nicht nur hört, sondern der hören will. Das war ja, was ich immer gedacht habe. Also allmächtiger Gott, der guckt dir in dein Herz. Und trotzdem, obwohl er doch alles weiß, will er, dass du mit ihm redest. Das will er doch nicht für sich, der weiß es doch sowieso. Es muss etwas Heilsames darin sein, dass du diese Dinge vor den Herrn bringst im Gebet. Das ist für dich, nicht für ihn. Er weiß es doch sowieso. Und er will dich in diesen Zustand bringen, weil darin ja auch ein Trost steckt, weil du es einem hören. Er ruft dir zu, sorge nichts. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Bloß wenn ich nicht bete, wenn ich es nicht tue, dann geschieht es nicht. Also hier in dieser Geschichte eröffnet Jesus einen Raum für diese Jünger, einfach ja, losplappern, rauslassen, die Not klagen, keinen Knoten im Bauch drin lassen. Warum ist das so wichtig? Ja, unsere Aufgabe ist ja nicht, dass wir verknotelt irgendwo in der Ecke hocken und in unserem eigenen Not und Trauer versinken. Ja, wir sollen doch ein leuchtendes Beispiel sein. Wir sollen das Licht, das uns gegeben ist, weitergeben. Das können wir ja nicht, wenn wir nur immer bei uns sind. Dazu brauchen wir dieses Licht. Wo lag jetzt deren Not? Das ist jetzt interessant. Jesus fragt sie ja, also, warum seid ihr denn jetzt so fertig, so traurig? Und sie sagen ihm, am Ende haben wir geglaubt, dass dieser Jesus, der ja so tolle Sachen gemacht hat, dass der uns von den Römern befreit. Also diese Vorstellung der Juden war, dass einer kommt, der Israel erlösen wird, befreien wird. Also eigentlich haben sie einen Feldherr, Jesus mit den Engeln und er macht dann die Römer alle platt oder also so etwas. Und ja, der hat tolle Sachen gemacht, aber es ist diese Hoffnung ist zerbrochen. Jetzt, ja, es liegt dieser Traum in Trümmern. Schon interessant, dass sie ja etwas Falsches gesehen und erwartet haben. Aber interessant war jetzt, dann haben sie noch gesagt, und diese Frauen, die haben zwar berichtet, ja, dass das Grab leer war, aber sie waren erschrocken und das hat sie nicht getröstet. Das finde ich merkwürdig und auch wichtig. Also die sagen, Frauen, klar, die mit uns waren, mit der Jüngerschaft, sind am frühen Morgen zum Grab gegangen und das Grab war leer und die Engel haben gesagt, Jesus lebt. Jetzt könnte man doch sagen, das hat jemand gesagt und es müssen die doch getröstet sein. Aber die waren nicht getröstet. Dieser Bericht der Frauen hat sie nicht getröstet. Es hat sie nicht überzeugt. Es hat sie nicht erreicht. Und das, denke ich, ist merkwürdig. Wie ist es denn, wenn man selber in großen Krisenzeiten ist, in schwierigen Zeiten ist, wenn man ja, versinkt? Helfen da fromme Berichte? Also das macht uns die Begleitung manchmal schwer, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die in einer Krise stecken, wo man sagt, was sage ich jetzt? Ich habe euch schon erzählt von einer Bekannten, die jetzt vor 2 Wochen wurde sie beerdigt, vor 6 Wochen ist sie ins Krankenhaus gekommen. Also innerhalb von 4 Wochen ist sie gestorben. Plötzlich. Es wurde nicht entdeckt und erstmal hat man, also es war irgendwie versteckt, da war ein Krebs und es war nicht operabel und ist in kurzer Zeit verstorben. Und der Mann hat 2 Tage später Geburtstag gehabt und ich bin zu ihm gegangen. Und ich war ein bisschen sprachlos. Jetzt Geburtstag und die Frau gestorben. Was sagst du jetzt dem, damit es nicht so platt da rauskommt? Also es ist oft schwer. Und deshalb finde ich das so interessant, dass jetzt Jünger und Frauen, die mit ihnen 3 Jahre unterwegs waren, aber was die sagen, tröstet sie nicht. Und warum ist es so? Und was braucht es denn? Der Punkt ist halt der, so ähnlich wie, wenn einer so etwas Wunderbares erzählt, ich glaube es oder ich glaube es nicht, Jesus hat durch Ostern bewiesen, dass es wahr ist, was er sagt. Und deshalb ist es auch so, das, was wirklich tröstet, ist, dass wir dem Auferstandenen begegnen. Wie begegnen wir ihm? Wir begegnen ihm seinem Wort. Das, was Menschen sagen, also menschliche Worte, die können es einfach nicht machen. Es muss dir Jesus begegnen. In deiner Not. Wem glaubst du? Dem einzigen Arzt, der wirklich Arzt ist? Der Arzt, der Wunder tun kann? Ich habe es euch ja oft erzählt. Ich habe schwierige gesundheitliche Situationen, dass ich hier so stehe, ist für mich ein Wunder. Ich glaube an Wunder. Kann er noch Wunder tun. Und da müssen wir dran denken, in Krisenzeiten. Also platte Worte, fromme Worte. Ja, vielleicht muss man beten zusammen und Worte der Schrift aus dem Römerbrief lesen. Also, die Frauen konnten die Jünger nicht trösten, sondern erst Jesus durch seine Worte. Und was hat der gemacht, um sie zu trösten? Er hat ihnen die Schrift erklärt. Er hat nicht einfach nur, oh, ihr Armen. Er hat ihnen die Schrift erklärt. Jesus öffnet diesen beiden fertigen, trostlosen Jüngern die Augen durch die Schrift. Das, was geschrieben steht, er hat es ihnen ausgelegt von Mose, dem Propheten, andere Worte aus der Schrift. Jesus legt ihnen aus, welcher Trost und was in Gottes Wort verborgen über ihn gesagt wird. Also zum Beispiel haben wir gelesen, oder ich gelesen, Vers 27, und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Das ist das Nächste. Der Mensch in seiner Dunkelheit, der ist dann so blind. Es gibt über 100 konkrete Hinweise auf Jesus im Alten Testament, die wortwörtlich eingetreten sind. Er reitet nicht auf dem Kamel, er reitet nicht auf dem Pferd, er reitet auf dem Füllen einer Eselin. Also ganz konkrete Prophezeiungen von Jesus. Und ganz menschlich, so wie wir halt auch sind, fragt Jesus dann, also, und was braucht ihr so lange, um es wirklich zu begreifen? Das ist sehr menschlich. Was braucht ihr so lange, um es zu begreifen? So wie es uns eben selber auch geht. Also Vers 25, er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben all dem, das die Propheten geredet haben. Also das, was euch Not macht, sagt ihnen, das hat etwas mit der Trägheit eures Herzens, mit eurer inneren Unbeweglichkeit. Auch vielleicht mit dem an etwas zu hängen, was nicht die Wahrheit ist. Weil ihre Wahrheit war falsch. Ihre Erwartung war falsch. Ihr Bild von Gott war falsch. Ich denke, viele Menschen haben ein falsches Bild von Gott. Das wird verniedlicht. Das ist der alte Mann mit Bart, dieser gütige alte Mann mit Bart. Und so schlimm wird es ja nicht werden. Das ist ein lieber Gott. Und er wird Gnade walten lassen. Das ist aber nur eine Seite. Ich habe es euch gesagt, das ist ein gerechter Gott. Wenn er gerecht ist, dann wird er auch strafen müssen. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Da gibt es kein Mittel drin. Da gibt es kein Nachkarren. Da gibt es nicht hinterher etwas zu tun. Und ihr Bild von dem, was Jesus sein wird, war falsch. Warum war es falsch? Weil sie an der falschen Stelle geguckt haben. Sie haben der Schrift nicht geglaubt. Und obwohl sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, was muss Jesus jetzt wieder tun? Er muss es ihnen nochmal erklären. Von Mose an die ganze Schrift muss er ihnen erklären. Also bei der Bibelstunde wäre ich gern dabei gewesen. Das wäre ein Ding. Ja, ja. Sie haben gedacht, da kommt ein Feldherr. Ja. Und das, was er letztlich sagt, ja, was war denn das Falsche? Es ist sowieso ganz überraschend, wie Gott es gemacht hat. Also Gott, der Allmächtige, logisch so menschlich, dann denkt man, dass alles, was da passiert, muss irgendwie prächtig, mächtig, klotzig sein. Der schickt seinen Sohn und nicht ins beste Hotel am Platz, nein, in die Futterkrippe, ganz, ganz nieder. Der wächst dann nicht im Königshaus auf, wo er die tollen Gelehrten Gamaliel und irgendwas hat. Schreiner war sein Vater, der hat bestimmt geholfen, Hobel, Sägen, was weiß ich, der war da mit dabei. Also ein völlig anders, als man gedacht hat, und so ging es denen auch. Die haben gedacht, Strahlemann, Supermann. Und was war Jesus? Jesus Christus, er steht auf der Seite der Schwachen. Was sagt uns die Bibel? Wo ist Gottes Kraft mächtig? Nicht in den Reichen, nicht in denen, die sich für klug halten, in den Schwachen. Also das soll doch ein Trost für einen jeden sein. Steht auf der Seite ja, der Niederlagen, er steht auf der Seite des Todes. Und ja, darum, ihr lieben Emaus-Jünger, hört doch auf die Worte der Schrift. Also ich möchte nur als ein Beispiel, also Jesaja 53, klar, das ist das berühmteste, aber lasst Gottes Wort reden. Jesaja 53, Vers 3. Er, Jesus, war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in der Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen in Ewigkeit. Also nur als Beispiel. Das war der Plan Gottes, und er war im Alten Testament schon offenbar. Ja, und darum musste Jesus das erleiden. Und dadurch wird alles hell. Das merken auch die Jünger. Das merkt ihr auch, wenn ihr in diesem Wort wohnt. Dieses Wort ist unseres Fußes Leuchte. Da wird's hell. Da steckt Trost drin. Da steckt Verheißung drin. Ja, was sagen die? Unser Herz brannte doch, als er uns die Worte der Schrift erklärte. Ja, und so ergreift Jesus das Wort, legt die Schrift auf, und Licht leuchtet auf, ein Licht bis in die Ewigkeit. Egal, auch wenn es gerade dunkel ist, ein Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Das können wir brauchen. Pandemie, ein bisschen leichter, vielleicht kommt es wieder. Ja, viel Dunkelheit für viele Menschen. Wir haben Krieg in Europa. Das ist für Millionen von Menschen Dunkelheit. Die brauchen Trost. Die brauchen Licht. Die brauchen eine Botschaft, die über diese Trübsal hinausgeht. wir sind gesegnet, wir sitzen hier schön, wunderbar, wunderbarst, ja. Aber in der Nachfolge wird es immer Täler geben. Immer Täler geben. Das müssen wir als normal ansehen. Das ist was weiß ich, wie wenn Sie irgendwo in Südafrika so ein Roh-Edelstein finden, dann macht der nicht viel her. Das sieht aus wie zerbrochenes Glas. Und wenn aber geschliffen wird, dann funkelt das. Und Gott sagt, ich arbeite an euch. Und dann müssen wir damit rechnen. Am Ende ist es auch Licht. Es wird was Besseres draus, was Wertvolleres draus. Müssen wir annehmen und anerkennen. Jesus ist das Licht der Welt. Und in der Welt ist es dunkel. Der Auferstandene wirkt, bringt Licht. Sein Geist, er hilft durch den Heiligen Geist, uns dieses Wort aufschließen. Ich habe es am Anfang gesagt, deshalb ist es so wichtig. Deshalb habe ich auch so viel gelesen. Danke für eure Geduld, aber je mehr Worte wir hören aus diesem Buch, umso mehr Geist wirkt an uns und es wird hell. Das Gottes Wort wird lebendig und leuchtet hinein in unser Leben. Und das können wir dann beten. Herr, ja, du Auferstandene, gib mir doch ein Wort. Ein Satz, ein Vers, ein Kapitel, ein Buch, ein Gedanke, der mich trifft. Und dass Jesus lebt, dass er der Auferstandene ist, ja, das zeigt sich da, wo der Auferstandene mir seinen Willen zeigt und öffnet. So wie man beim Lesen des Wortes oder vielleicht auch in der Predigt plötzlich merkt, der Satz gilt mir. Das ist mir schon manchmal passiert. Ich habe eine Predigt gehalten, verschiedene Gedanken und ich habe gedacht, die drei Gedanken, die sind so wichtig. Und dann hinterher kam jemand her und hat mir was gesagt. Ich habe gar nicht mal so richtig gewusst, dass ich das gesagt habe und sagt mir, das war für mich heute das Wichtigste. Und da denke ich, ja, der Geist wirkt. Und da können wir darum bitten, dass er dir das Wort gibt, dass es da drin steckt. Dieser Satz gilt dir. Eigentlich gilt ja jeder Satz, aber welcher besonders? Ja, wo beim Lesen oder beim Hören ein Wort des Trostes, ein Zuspruch, eine Zusage dich trifft und was passiert dann, wie bei denen dein Herz brennt. Also manchmal, wenn ich denke manchmal einfach nur, Gott ist die Liebe. Und dann wird es mir warm ums Herz. Dann da. Also natürlich brennt es nicht, aber also, so soll das sein, dass sein Wort in uns ein Feuer entfacht, dass es leuchtet und auch so, dass wir es gern weitergeben wollen. Aber wir können es nicht erzwingen. Wir können das nicht machen. Jesus durch seinen Geist muss es uns eröffnen. So, also nach dieser Bibelstunde beim Wandern sind die beiden dann in Emmaus angekommen. Und das war natürlich ein toller Weg, haben sie viel gelernt. Tagesreise, also das war nicht nur so eine halbe Stunde Bibel, oder wir machen ja 65 Minuten, je nachdem, wann wir fertig werden. Bibelstunde, das war eine längere Bibelstunde, also eine lange Bibelstunde. Aber so ist es mit geistlichen Prozessen. Die brauchen einfach Zeit. Die brauchen Zeit. Und diese Geduld müssen wir da auch haben. Also das reicht auch nicht, das einmal gelesen zu haben. Ich finde es immer wieder toll, das Beispiel von unserem Schweizer Bruder, der Strichele gemacht hat und schon eine halbe Seite voll hat, wie oft er das Wort schon gelesen hat. Ja, müssen wir uns auch fragen, habe ich schon mal von vorne bis hinten gelesen? Weil das ganze Wort, Jesus sagt, ich bin ja nicht gekommen, um was aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Das ganze Wort ist Gottes Wort. Also braucht Zeit. Wenn es Zeit braucht, braucht es Geduld. Und das ist ja schön. Jesus hat offensichtlich mit denen auch Geduld. Der hätte doch auch sagen können, Also ihr trägen Herzens, jetzt geht doch nochmal hier zu euren Lehrern und hört es euch nochmal an und versteht, sondern er hat Geduld. Er hat Geduld. Er erklärt es ihnen, ich erkläre es euch nochmal. Ich sage es euch nochmal. Das heißt, die Dinge dürfen wachsen und unser ganzes Leben ist eine Schule. Jeder Schritt. Ja, und da steckt doch ein Trost drin. Ja, man muss nicht alles immer gleich verstehen. Das ist auch so, je öfter du jetzt ein Buch liest, umso tiefer wirst du ein Verständnis bekommen. Das ist tatsächlich so. Kannst du sagen, Römerbrief habe ich schon gelesen. Ja, okay. Lies den 10-mal, lies den 100-mal und jedes Mal mehr wirst du mehr entdecken. Das ist Gottes Wort, das ist so reich, es steckt so viel da drin. Und so hat eben Jesus, der Auferstandene, Geduld mit den beiden. Er hat Geduld. Und eigentlich will er weiterziehen. Er will ja, das ist ja seine Aufgabe jetzt, dass er gesehen wird. Er will ja Zeuge sein seiner Auferstehung. Aber er hat ja Geduld. Da sagen die, ach, es wird dunkel, jetzt bleibt doch da. Und er bleibt da, lässt sich zum Essen einladen, sitzt an den Tisch mit den beiden. Ja, weil etwas ist noch nicht geschehen. Sie haben ihn noch nicht wirklich erkannt. Und dann nimmt er das Brot und spricht das Dankgebet und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Da erkennen sie ihn. Ja, und dann war er nicht mehr da. Also, Jesus Christus, er lässt sich erkennen. Der hat auch Geduld, bis wir ihn besser erkennen. Ja, und dann mag man sich fragen, ja, okay, da wird ja viel von ihm berichtet, aber Gott ist ja so unsichtbar. Aber wenn wir Jesus erkennen, da erkennen wir auch Gott, weil er uns sagt, durch mich könnt ihr den Vater sehen, könnt Gott erkennen in ihm. Jesus lässt sich erkennen. Also, das Seltsame der Geschichte ist ja, dass von Anfang an heißt, die Jünger wussten nicht, wer da mit ihnen unterwegs war. Das heißt, sie haben Jesus nicht erkannt oder wahrgenommen. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja wie, da ist eine wichtige Person gestorben, die war todtraurig und die waren mit sich beschäftigt oder die haben ja im Leben nicht damit gerechnet, das stimmt ja gar nicht, weil er ja gesagt hat, dass er wiederkommen wird, aber okay, sie haben vielleicht nicht geglaubt und von daher haben sie ihn nicht wahrgenommen. Also das Entscheidende, also Gott ist ja ganz wichtig, es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Und es ist nicht so, dass wir darauf stolz sein können, dass wir sagen, jetzt habe ich 3 Predigten gehört, ich glaube, das klingt vernünftig, ich entscheide mich. Also, wenn du Jesus erkennen darfst, dann ist es Gnade Gottes, die er dir schenkt. Und es ist ganz wichtig, ein wichtiger Begriff der Bibel ist Demut. Nichts ist auf unserem Mist gewachsen. Demut ist ganz wichtig. Und Jesus zu erkennen ist Gnade. Und diese Gnade, die eröffnet er selbst. Er öffnet die Augen, dass man sehen kann durch die Schrift. Römerbrief. Woher kommt der Glaube? Aus dem Wort. Aus dem Wort kommt der Glaube, durch die Schrift. Dass Jesus wirklich lebt, dass er verstanden ist, dass man ihn begreift, wird nur durch das Lesen der Schrift uns die Augen geöffnet. Da, wo wir auf Gottes Wort hören, es lesen, in uns aufnehmen. Ein bisschen verblüffend für mich jetzt so, das wird ja so kurz, da sitzt er am Abendessen und dann sagen sie, oh, du bist Jesus und zuck, er verschwindet. Es ist nicht mehr da. Sie konnten ihn noch dazu überreden, dass er zum Essen kommt, aber gut, sie hatten ja noch nicht erkannt. Und da steckt auch eine wichtige Botschaft drin. Die können ihn nicht festhalten. Also die können nicht über ihn verfügen, ihn jetzt überreden, damit man ihn bei Bedarf wieder herausholen kann. Also wir können nicht über Jesus verfügen. Das ist ja wie manchmal im Gebet. Da wissen wir ganz genau, was Gott tun soll und das sagen wir ihm 3-mal oder zehnmal. Das ist, es ist Gnade und es ist Gottes Freiheit und Gottes Wille, was er tut. Und das war hier genauso. Also wir können ja nicht sagen, ja, Jesus lebt und dann können wir ihn irgendwo abstellen, wo er sozusagen zugreifbar für uns ist. Wir beherrschen ihn nicht, sondern er beherrscht uns. Das ist manchmal schwierig. Schwierig. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich gestehe es, dann habe ich gedacht, ich habe Gott einen Gefallen getan. Und habe ich gedacht, und jetzt läuft alles gut. Und dann ist etwas mächtig schiefgegangen. Und ich musste erkennen, ja, ich kann den nicht benutzen wie ein Wundermittel. Ich sage, jetzt wird er mich vor jedem Schaden bewahren. So ist es nicht. Wir sind in der Hand Gottes. Und wir verstehen manches nicht, warum er es tut. Weil er auch sagt, ja, meine Gedanken sind alle höher als deine Gedanken. Das musst du akzeptieren. Wir können ihn nicht zwingen, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und so war es hier auch. Zuck, weg war er. Die beiden Jünger, was machen die? Das war natürlich so etwas Unglaubliches. Ich weiß nicht, ob sie noch geschlafen haben, aber auf jeden Fall so schnell wie möglich sind sie natürlich wieder zurück nach Jerusalem, weil, also, wenn dir Jesus begegnet, bist du auf den Beinen, dann hält die nichts. Und da denke ich manchmal, so mancher Christ, der auf dem Sofa sitzt und da nicht rauskommt, der braucht ein bisschen mehr vom lebendigen Jesus, weil der macht Beine, der macht echt Beine. Die rennen zurück, laufen, rennen, weil sie davon erzählen wollen, Jesus lebt wirklich. Ostern, Halleluja, Jesus lebt. Und dieser auferstandene Jesus, der ist eben ja, nicht der Superman, sondern ja, er ist denen nahe, die nicht mehr weiter wissen. Er geht mit denen, die verzweifelt sind, er drängt sich nicht auf. Er geht mit, der Auferstandene lebt und er verlockt dazu, Dinge vor den Herrn zu bringen, zu beten. Betet ohne Unterlass. Und er öffnet einen Raum, ja, wo wir, du und ich, wir sein dürfen, ja, im Licht. Und er öffnet uns die Augen, wenn wir die Schrift lesen. Wir auf einmal hören und sehen, ja, erfahren dürfen, wer Gott ist. In Jesus Christus für uns ist. Und in alledem zeigt sich Jesus, wer er ist. Er ist der auferstandene Sohn Gottes. Und da steckt Gottes Plan dahinter. Da steckt Gottes Liebe dahinter. Liebe Gottes. Am Ende, ja, das steckt in Ostern, zählt die Liebe, weil das war Gottes Absicht. Die Liebe, die Gott uns Christen erweist, die zu dir und zu mir kommt durch Jesus. Und er hat diese Liebe bestätigt, indem er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, Mensch geworden, gelebt, gestorben, aber auferstanden, überlebt, überliebt. Also sozusagen Gott überliebt den Tod, er überliebt die Schuld, unsere Sünde, er überliebt den Zerbruch. Gott überliebt unser Elend in Christus für dich und für mich. Und das ist Osterfreude. Und da können wir heute ja, dran denken bei dem vielen Licht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrlich auferstanden. Amen. Ja, Vater, dafür danken wir. Wir danken dir dafür, für diese Verheißung, die wir haben durch deinen Sohn. Ja, wir danken dir für dieses Ostern. Wir danken dir für das Licht, das in die Welt gekommen ist. Wir danken dir für das Licht, das aus deinem Wort für uns spricht und uns eine Leuchte unseres Weges ist. Ja, Vater, wir danken dir durch deinen Sohn, Jesus Christus. Amen.